NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Hollenbach. Bis halb eins widmen wir uns diesen Themen. Erste Hilfe für die Seele. Ein Gespräch mit dem Traumatologen Lutz Besser aus Anlass des Bundeskongresses der Notfallseelsorger in Hannover. Muslime als Paten in der Flüchtlingshilfe. Ein Praxisbeispiel aus Schwerin. Des Weiteren Christen, Juden und Muslime unter einem Dach. Debatte über eine Fakultät der Theologien an der Humboldt-Universität in Berlin. Und Perücke, Burka, Ordenstracht. Eine neue Ausstellung widmet sich religiösen Kopfbedeckungen.
Das Wahlergebnis ist wie folgt. Auf Frau Pröbsen Jepsen entfielen 78 Stimmen.
Vor 25 Jahren, am 4. April 1992, wurde Maria Jepsen zur weltweit ersten evangelischen Bischöfin gewählt. Sie wurde Bischöfin des Sprengels Hamburg. Die damals ganz in Lila gekleidete Maria Jepsen erklärte in ihrer Bewerbungsrede vor der Synode:
Einsicht ohne Konsequenzen bringt noch keine Veränderung. Eine Kirche, die über die Hälfte ihrer Schätze im Acker vergräbt, gleicht eher einem Brachland als einem Feld, auf dem viele Früchte gedeihen, 30, 60, 100-fach. Seit einiger Zeit nun wachsen sie, diese Blüten und Früchte. Manchen kommen sie noch fremd und geheimnisvoll vor. Aber müssen sie deshalb gleich beschnitten werden?
Und heute, lediglich in 2 von 20 evangelischen Landeskirchen, steht eine Frau an der Spitze. Unter den Ehrenamtlichen in der Kirche engagieren sich zu 70% Frauen. Bei den Theologiestudierenden sind es knapp 60%. Im Pfarramt machen die Frauen noch ein Drittel aus und bei den Pröbsten und Superintendenten sind es nur noch 20%. 25 Jahre nach der Wahl von Maria Jepsen zur weltweit ersten lutherischen Bischöfin tritt der lange Marsch der Frauen durch die kirchlichen Institutionen offenbar auf der Stelle. Und damit zu unserem ersten Beitrag. Der Terroranschlag vor Weihnachten in Berlin, die Katastrophe der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen oder ein Amoklauf wie in Winnenden, immer sind danach Notfallseelsorger gefragt, die so etwas wie Erste Hilfe für die Psyche leisten. In dieser Woche tagt in Hannover der Bundeskongress für Notfallseelsorge und Krisenintervention. Gerade in Zeiten einer ungewissen Sicherheitslage scheint die Arbeit der Notfallseelsorger immer wichtiger zu werden. Der renommierte Therapeut Lutz Besser ist Leiter des Zentrums für Psychotraumatologie und Traumatherapie Niedersachsen. Am Rand des Kongresses habe ich ihn gefragt, was Notfallseelsorge vor allem leisten kann.
Während die Notfallmediziner für die Versorgung der Unfallopfer auf der körperlichen Ebene zuständig sind und Menschen organisch und medizinisch versorgen, haben die Notfallseelsorger vor Ort die Aufgabe, die schockierten, belasteten, emotional überfluteten Menschen in Sicherheit zu bringen und die psychischen Funktionen wieder zu stabilisieren. Menschen in solchen Situationen sind verzweifelt, sind außer sich oder stehen neben sich. Und da haben die Notfallseelsorger in der akuten Situation die Aufgabe, Menschen zu reorientieren, ihnen äußere Sicherheit wiederherzugeben, sie auch vielleicht zu begleiten in einen sicheren Ort, eine Turnhalle, irgendwo, wo bei einem Großschadensereignis Betroffene versorgt werden. Das heißt, wie das Wort schon sagt, die Notfallsituation der Seele braucht Unterstützung, damit die psychischen Funktionen nicht dauerhaft aus der Bahn geraten.
Warum ist gerade diese erste Zuwendung so wichtig?
Weil das Gehirn mit Stress überflutet ist, Angst, Schmerz, Ekel, Scham, Verzweiflung. Diese Übererregung im Gehirn führt dazu, dass die Erfahrung nicht gut eingeordnet werden kann. Mir fehlen die Worte, ich kann es nicht fassen, ich glaube das jetzt nicht, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Und Notfallseelsorge hilft in dieser akuten Situation, ein Stück in die Realität zurückzukommen, denn ich bin ja ein Überlebender. Das heißt, wenn das nicht gelingt, dann bleibt das Gehirn in einer Art Übererregung stecken und kann diese traumatische Erfahrung nicht nachträglich verarbeiten, verdauen.
Wenn aber Menschen nun traumatisiert sind, wie zum Beispiel nach diesem Terroranschlag in Berlin auf dem Breitscheidplatz, wie kann man ihnen dann helfen?
Das eine ist, sie brauchen Kontakt zu Menschen, die in der Lage sind, im Alltag mit ihnen den Alltag zu teilen. Also sinnvolle private Kontakte, das kann eine Partnerschaft sein, das kann eine Familie sein. Diese interpersonellen Ressourcen zu unterstützen, ist das Wichtigste, dass wir mit der Familie, mit dem Betreffenden, wenn er Bedarf dafür hat, sprechen, um ihm Mut zu machen, dass es jetzt in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen eine Zeit lang dauern wird, bis das Gehirn diese schwer verdauliche Kost verarbeitet hat. Und jetzt ist die Frage, braucht derjenige in Ergänzung zu den Selbstheilungskräften, braucht er jetzt professionelle Unterstützung? Und das kann man sozusagen dann anbieten, indem man mit demjenigen spricht, indem man auch sagt, dass er jetzt Abstand nehmen darf zu dem Ereignis und man vielleicht erst 14 Tage nach dem Ereignis anfängt, mit ihm über die Details der schockierenden Erfahrung zu sprechen. Also eher Distanz und Ruhe herstellen, damit das übererregte Gehirn sich beruhigt, um wieder gut arbeiten zu können.
Welche Rolle kann dabei Religion oder Spiritualität spielen?
Ja, in der gemachten Erfahrung der Hilflosigkeit und der Machtlosigkeit ist ja etwas ganz Wesentliches mir entzogen worden, nämlich die Kontrollierbarkeit dessen, was passiert. Und da kann es schon, wenn es nicht zur Ausblendung der Realität dient, kann der Glaube tatsächlich helfen. So schlecht, wie es mir geht im Augenblick, habe ich trotzdem das Vertrauen, in Gottes Händen aufgehoben und geborgen zu sein. Das ist zwar nur eine Metapher, aber diese Überzeugung hilft. Ja, das heißt, der Glaube kann nicht die Realität verändern, aber kann helfen, mit einer erschreckenden Realität besser fertig zu werden.
Ein großes Wort ist ja zurzeit Resilienz. Wie hilft das?
Resilienz oder salutogenetische Faktoren sind die Aspekte, die ein Mensch an Bord hat, um nach einem schockierenden Ereignis damit fertig zu werden. Welche Faktoren hat derjenige in seiner Persönlichkeit, in seinem Umfeld zur Verfügung, um die Verarbeitung dieser schockierenden Erfahrung zu bewältigen? Wenn jemand sehr karg ist, wenig Ressourcen an Bord hat, wird das viel schwieriger sein, als wenn jemand ein soziales Umfeld hat, sich dort sicher fühlt, Interessen hat, Hobbys hat, weiß, dass Bewegung wichtig ist. Also dieser ganze Pool von gesund erhaltenden Faktoren, das nennen wir Resilienzen.
Der Traumatologe Lutz Besser über Resilienz und die Arbeit der Notfallseelsorger. Fast jeder zweite Muslim in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert. Unter Christen war es jeder Fünfte, wie die Bertelsmann-Stiftung bei der Vorstellung einer Studie zur Rolle der Religion in der Flüchtlingshilfe erklärte. Vorurteile, dass Muslime sich nur wenig in der Flüchtlingshilfe beteiligten und kaum gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, träfen nicht zu, bilanzierte die Bertelsmann-Stiftung. Widerlegt werden solche Vorurteile auch in Schwerin. Dort gibt es ein Patenschaftsbüro des Projektes »Wir sind Paten«, das im vergangenen Jahr von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ins Leben gerufen wurde. Das Ziel, Patenschaften zu vermitteln zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen. Dass dies nicht ganz so einfach ist, hat Alexa Hennings vor Ort in Schwerin festgestellt.
Im Schaufenster der Schweriner Puschkinstraße Nummer 35 gibt es keine Auslagen. Wer hineinschaut, sieht eine Gruppe junger, dunkelhaariger Männer um einen langen Tisch sitzen. Die meisten Passanten gehen schnell vorbei. Heike Sobanski tritt vor die Ladentür und zündet sich eine Zigarette an.
Und wir suchen halt eben Schweriner mit ein bisschen Zeit und einem großen Herz. Die helfen unseren Neuschwerinern, den Start ins Leben so ein bisschen zu erleichtern.
Seit 5 Monaten kommen jeden Tag Flüchtlinge hierher, die etwas nicht verstehen in ihrem neuen Leben. Alle haben irgendwelche Papiere von Behörden, Schulen und Ärzten mitgebracht. Bei Heike Sobanski und ihrem Kollegen Hamoud Al-Ghim läuft alles auf.
Die meisten brauchen mehr Bildung, nochmal Restart. Die meisten, das kenne ich aus meiner Heimat, die wollen wirklich arbeiten. Aber die Schwierigkeit findet mit der Sprache. Woher kann man die aktiv bekommen oder die Kontakte, Freunde, Kultur zusammenführen?
Der 27-jährige Syrer ist seit fast 2 Jahren in Deutschland. Bevor er die Stelle im Patenschaftsbüro bekam, setzte er sich, wie auch seine deutsche Kollegin, ehrenamtlich für Flüchtlinge ein. Muslime wie Hamoud Al-Ghim seien wichtige Brückenbauer in unsere Gesellschaft, so das Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Ostdeutsche setzen sich prozentual zwar weniger ein als Westdeutsche, dafür sind sie jedoch intensiver dabei. Jeder 5. ostdeutsche Flüchtlingshelfer hilft regelmäßig mehrmals in der Woche. Unter den westdeutschen Engagierten ist nur jeder 10. so aktiv.
Guck ihn, Ami, ich hab geschafft, Ami.
Rahaf Mukli sitzt mit ihrem 1-jährigen Sohn Amir in der Spielecke des Patenschaftsbüros. Deutsch hat sie allein zu Hause am Computer gelernt und mit Hilfe von 2 Patinnen. Von der Patenschaftsidee ist sie überzeugt.
Alle Leute sind, brauchen Hilfe aus vollen Vorgriff, treffen zusammen, machen immer Ferien für Kinder, gehen einmal auch im Spielplatz spielen. Ja, sehr gut, ja, wirklich gute Idee.
Die jedoch offenbar nicht so leicht umzusetzen ist. Bisher haben sich in Schwerin erst 25 Paten gefunden. Fast 100 meist syrische Familien suchen noch Unterstützung. Es gibt andere Vereine, die sich schon länger als das Patenschaftsbüro um Flüchtlinge kümmern, sagt Hamoud Al-Ghim. Ist der Pool der Hilfsbereiten damit erschöpft oder spielen auch Vorbehalte gegenüber Muslimen eine Rolle?
Jede Gesellschaft hat die gute und hat die schlechte. Wir immer machen Fokus auf die schlechte von den Refugees. Wenn ein Mann macht das Schlechte, dann ab morgen in Zeitungen und in Multimedia, die Refugees machen das. Nein, nicht Refugees, ein Mann, so und so, macht das.
Heike Sobanski selbst geht mit gutem Beispiel voran. Sie übernahm die Patenschaft für Hamouds Frau, die mit der zweijährigen Aya erst vor wenigen Monaten nach Deutschland kam. Und Heikes 15-jährige Tochter Jadwiga kümmert sich als Patin um das kleine Mädchen. Was hat Aya mit Landsleuten zu tun, die sich nicht benehmen? Die Neuntklässlerin befindet 0,0. Deshalb hilft sie.
Ja, nicht alle gleich über einen Kamm scheren. Es gibt solche und solche, es mag sein, aber es gibt auch ziemlich nette Menschen oder auch syrische Menschen und die sind wirklich dankbar für jede kleine Hilfe. Ich möchte Aya schon weiter in ihrer weiteren Zukunft begleiten und ihr auch helfen, wo ich kann. Gerade weil sie ja neu in Schwerin sind, beziehungsweise in Deutschland, ist es schon wichtig, dass sie eine kleine Starthilfe bekommen. Und da kann man schon sowas mit erreichen.
Alexa Hennings über das Patenschaftsbüro in Schwerin. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Das Münchner Forschungsinstitut IPP hat einen Aufruf an mögliche Opfer sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim gestartet. Die Forscher hoffen auf Hinweise von Menschen, die durch den verstorbenen Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen oder den pensionierten Priester Peter R. sexualisierte Übergriffe erlitten oder davon Kenntnis erlangt haben. Im Fall von Bischof Janssen haben laut entsprechenden Medienberichten bislang 3 Menschen Vorwürfe erhoben. Der heute pensionierte Priester Peter R. wurde von 1982 bis 2003 im Bistum Hildesheim eingesetzt. In Göttingen, Hildesheim, Wolfsburg und Hannover-Mühlenberg. Hinweise werden per Mail oder auch telefonisch beim IPP in München entgegengenommen. Zudem hat das Erzbistum Berlin erklärt, dass es gegen den pensionierten Priester Peter R. ein kirchliches Verfahren eingeleitet habe. Der Geistliche Peter R. gilt als einer der Haupttäter des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg in den 70er und 80er Jahren. Das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat gesetzliche Vorgaben für muslimische Gemeinden in Deutschland gefordert. In einem Islamgesetz sollten aus seiner Sicht Regeln für die Ausbildung von Imamen enthalten sein, die Spahn unter anderem zu einer Deutschprüfung verpflichten will. Es müsse transparent sein, was gepredigt und unterrichtet werde. Seine Vorschläge stießen bei dem Kirchenrechtler Hans-Michael Heinig auf Skepsis. Der Göttinger Juraprofessor erklärte, man habe in Deutschland gute Erfahrungen damit gemacht, dass es für alle Religionsgemeinschaften einen allgemeinen verfassungsrechtlichen Rahmen gebe und Besonderheiten der einzelnen Religionsgemeinschaften in Verträgen geklärt werden. Davon solle man nicht voreilig und ohne Not abweichen. Der Zentralrat der Muslime zeigte sich offen für den Vorstoß, warnte aber zugleich vor Populismus. Der Katholische Deutsche Frauenbund KDFB begrüßt Äußerungen des Rottenburg-Stuttgarter Bischofs Fürst zum Amt der Diakonin. Der Diakonat der Frau sei Ausdruck für die Gleichrangigkeit und Gleichwertigkeit von Frauen und Männern beim Dienst in der Nachfolge Jesu, erklärte KDFB-Präsidentin Maria Flachsbart. Fürst hatte sich für die Zulassung von Frauen zur Diakonatsweihe ausgesprochen. Dies wäre ein Zeichen der Zeit, sagte der Bischof. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer positionierte sich gegen den Diakonat der Frau. Er empfahl, die Ergebnisse der von Papst Franziskus eingesetzten Kommission abzuwarten. Der Bischof hält es weiterhin für ausgeschlossen, dass Frauen am dreigestuften Weiheamt von Bischof, Priester und Diakon in der katholischen Kirche beteiligt werden können. Dem katholischen Deutschen Frauenbund legte er nahe, sich um sehr viel wichtigere Zielsetzungen zu kümmern. Nach Ansicht der katholischen Kirche in Mexiko sollten alle Mexikaner als Verräter angesehen werden, die beim Bau der Grenzmauer zu den USA helfen würden. Unternehmen, die in die Trump-Mauer investieren wollen, handelten unmoralisch, heißt es in einer Stellungnahme des Erzbistums Mexiko-Stadt. Die scharfe Reaktion richtet sich vor allem an die mexikanische Regierung, die den Druck auf einheimische Bauunternehmen erhöhen solle, die vom Mauerbau profitieren könnten. Nach Ansicht des Erzbistums sei die geplante Mauer ein Monument der Einschüchterung, des Schweigens und des Fremdenhasses.
Soweit die Meldungen. Berlin erhält ein Institut für islamische Theologie. Am Montag wurde an der Humboldt-Universität der Gründungsdirektor Michael Borgolte vorgestellt. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob nicht die christliche, die islamische und die jüdische Theologie unter einem gemeinsamen Dach Platz finden könnten. Statt einem Nebeneinander in unterschiedlichen Fakultäten lieber die Suche nach Gemeinsamkeiten. Carsten Dippel berichtet über eine kühne Idee.
Als sechster Standort in Deutschland wird Berlin bald ein Institut für islamische Theologie erhalten. An der Humboldt-Universität sollen mit dem Wintersemester 2018 Imame und Religionspädagogen ausgebildet werden. Mit Michael Borgolte wurde Anfang der Woche ein anerkannter Experte der Beziehungsgeschichte zwischen Christentum, Judentum und Islam als Gründungsdirektor der Öffentlichkeit vorgestellt. Doch wo und in welcher Form dieses Institut angesiedelt sein wird, ist noch völlig offen. So die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst.
Wir werden uns mit den muslimischen Verbänden auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen. Es ist mir wichtig, dass es mit der entsprechenden Achtung und Wertschätzung gegenüber den muslimischen Verbänden zu tun. Was uns wichtig ist, ist den Dialog der Theologien miteinander und den kritischen Diskurs untereinander anzuregen.
Mit der Etablierung der islamischen Theologie ist tatsächlich eine grundsätzliche Debatte über die Stellung der Theologie in Berlin insgesamt entbrannt. Die evangelische Theologie ist als Fakultät an der Humboldt-Universität angesiedelt. Daneben gibt es ein Seminar für katholische Theologie an der Freien Universität. Rabbiner und Kantoren wiederum haben die Möglichkeit, sich in Potsdam an der School of Jewish Theology ausbilden zu lassen. Doch wie wäre es, das alles unter einem gemeinsamen Dach zu bündeln? Diese recht kühne Idee hat kürzlich der evangelische Theologe Rolf Schieder ins Spiel gebracht und eine Fakultät der Theologien gefordert. Der Berliner Senat, der die Förderung der Theologie im Koalitionsvertrag ausdrücklich zugesagt hat, kann sich für diese Idee durchaus erwärmen. Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin.
Ich glaube, dass das spannend wäre, die verschiedenen Theologien unter einem Dach zu haben. Und ich glaube, dass das auch ein Signal wäre, weit über den Wissenschaftsstandort Berlin hinaus.
International geht der Trend ohnehin zu einer viel stärkeren Vernetzung verschiedener theologischer Fachrichtungen. Rabbiner Walter Homolka, geschäftsführender Direktor der Potsdamer School of Jewish Theology, sieht hier großes Potenzial. Wenn auch die jüdische Theologie im Land Brandenburg bleiben solle, eine Kooperation mit den anderen Theologien in Berlin hält er für sinnvoll und geboten.
Das heißt jetzt aber nicht, dass, was manche so befürchten, eine Multikulti-Fakultät, sondern es ist einfach eine Naheführung von unterschiedlichen Theologien, die aus diesem Naheverhältnis eine größere Kooperationsfähigkeit gewinnen.
Eine entscheidende Frage ist dabei die Rolle der katholischen Theologie. Als vergleichsweise bescheidenes Seminar an der Berliner Freien Universität bleibt sie dort weit unter den Möglichkeiten einer personell wie institutionell stark aufgestellten Ausbildungsstätte. Eine Integration in die Humboldt-Universität kann sich die katholische Kirche daher gut vorstellen, so der Berliner Erzbischof Heiner Koch.
Es geht jetzt hier nicht darum, um Goodwill, sondern es geht um Substanz, es geht um innerliche Auseinandersetzung. Das ist eine Verantwortung gegenüber der qualitätsvollen Sicherung der Theologie und des Glaubens und seiner intellektuellen Begründung in dieser Stadt Berlin.
Bei allem Reiz, den die Gedankenspiele für ein gemeinsames Dach der Theologien haben, die Präsidentin der Humboldt-Universität mahnt an, die Dinge jetzt nicht zu überfrachten. Zunächst wolle man Schritt für Schritt die islamische Theologie aufbauen.
Richtig ist für mich etwas, was dann tatsächlich schrittweise auch in der Universität wachsen und sich entwickeln kann. Da weiß ich, dass man handwerklich einfach jetzt die Zeit braucht. Deswegen werde ich mich nicht darauf festlegen, was ich jetzt besser, schöner, blumenreicher fände. Es ist für uns wichtig, tatsächlich hier an diesem Campus auch den Diskurs der Theologien zu ermöglichen, und dafür werden wir eine Form finden.
Man wird wohl bei all dem einen langen Atem brauchen. Denn letztlich fließen bei der Frage der Ausgestaltung der Theologien in Berlin staatskirchenrechtliche, hochschulpolitische und strukturelle Überlegungen zusammen. Das politische Signal, Berlin mit Blick auf die Theologie deutlich aufzuwerten, ist aber in jedem Fall vorhanden.
Carsten Dippel berichtete: Nicht nur die universitäre Theologie verbindet Religion, auch Kleidungsstücke wie zum Beispiel eine Kopfbedeckung können dies. Eine neue Sonderausstellung im Jüdischen Museum Berlin unter dem Titel »Cherchez la femme, Perücke, Burka, Ordenstracht« greift unter anderem die oft erregt geführten Debatten über das Für und Wider des Tragens von Kopftüchern auf. Die Berliner Schau geht den Spielräumen nach, von der Tradition religiöser Kopfbedeckungen bis zum Feminismus. Sigrid Hoff berichtet.
Eine bis zum Boden reichende schwarze Haarmähne, montiert auf einen lebensgroßen Ständer. Die Skulptur Chelgis der iranischstämmigen Künstlerin Mandana Mogadam gibt keine Identität preis, ein Gesicht ist nicht zu erkennen. Doch das in langen Wellen herabfallende Haar legt nahe, dass es sich um eine Frau handelt. Die Arbeit im Zentrum der Ausstellung bezieht sich auf eine persische Märchenfigur und symbolisiert zugleich den Titel »Cherchez la femme, Perücke, Burka, Ordenstracht«. Ausstellungskuratorin Miriam Goldmann.
Religiöse Kopfbedeckungen als solche sind etwas, die uns als jüdisches Museum immer schon interessiert und fasziniert haben, einfach weil es sehr, sehr schöne Objekte sind. Aber es ist eben ein kulturhistorisches Thema, was relevant ist und was interessant ist. Und wenn diese Kopftuchdebatte nicht zur Ruhe kommt, dann ist immer die Frage, was bedeutet das eigentlich fürs Judentum?
Zitate verweisen in der Ausstellung auf die Ursprünge der Verhüllung als ein Standesmerkmal, noch vor den Religionen. Verheiratete Frauen mussten als Zeichen der Sittsamkeit ihr Haar bedecken. Prostituierten und Sklavinnen war dies bei Strafe verboten. Erst später wurde der Schleier Teil religiöser Regeln, auch wenn es weder in der hebräischen Bibel noch im Koran ein Gesetz dazu gibt. Zu Beginn des Rundgangs verweist eine Videoinstallation, die männliche Augen nur als schmale Schlitze zeigt, auf den tieferen Sinn der Bedeckung, den zudringlichen Blick des Mannes abzuwehren. Die Ausstellung zeigt verschiedene Formen weiblicher Kopfbedeckungen, Kopftücher, Hochzeitsschleier, Nonnenhaube und Perücke, die sich im orthodoxen Judentum als eine weitere Form der Bedeckung des eigenen Haars durchgesetzt hat, wie in Fotos und Filmausschnitten zu sehen ist. Arbeiten jüdischer wie muslimischer Künstlerinnen thematisieren kritische Aspekte des Tragens einer Kopfbedeckung. Das Titelmotiv der Ausstellung, ein fotografisches Selbstbildnis der amerikanischen Künstlerin Anna Steinschleiger, die sich mit zwei Perücken inszeniert, von der eine ihr Gesicht verhüllt, während Schultern und Arme entblößt sind. Damit wirft sie die Frage nach der angeblichen Schicklichkeit der Bedeckung auf. Die Pflicht zur Kopfbedeckung behandelt die Ausstellung vor allem als kulturhistorisches Phänomen und Ausdruck religiöser Selbstbestimmung. Die Kuratorin betont:
Man darf das Kopftuch sozusagen auch nicht überinterpretieren. Nicht jede Frau, die ein Kopftuch trägt, ist unterdrückt, ist ein Opfer und ist rückständig, sondern es kann auch eine bewusste, selbstbewusste Entscheidung sein. Und wir sind aber natürlich der Meinung, dass jeder das Recht haben muss, sich zu kleiden, wie er es für richtig hält, so wie man auch seiner Religion nachgehen können soll, so wie man es für richtig hält. Frauen müssen das Recht haben, sich anzuziehen, wie sie wollen.
Die Diskriminierung von Frauen durch religiöse Vorschriften kommt in der Schau zu kurz. Eine Stellungnahme zum Kopftuchstreit bezieht die Ausstellung nicht, doch sie macht deutlich, welchen Wandel die Bedeutung der Kopfbedeckung in Christentum, Judentum und Islam erfahren hat. In Videointerviews kommen insbesondere junge Frauen zu Wort, die Kopftuch und Perücke als Identitätssymbol und Ausdruck der Religionsfreiheit tragen.
Sigrid Hoff über die Ausstellung »Cherchez la femme, Perücke, Burka, Ordenstracht«, die noch bis zum 2. Juli im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen ist. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.